Wir haben ein System entwickelt, wo diese Kunden immer wieder kommen. Wir haben ja hunderte Ad-Accounts. Wir haben über 450 Kunden betreut. Wir haben auf Meta über 300 Millionen Euro ausgegeben. Haben wir eine Datengrundlage, die die wenigsten halt haben auf diesem Planeten. Wir sehen halt, was funktioniert bei Supplements, was funktioniert bei Beauty-Artikeln, was funktioniert bei Klamotten, bei Schmuck. Die wenigsten wissen, dass man teilweise bis zu 40% des Umsatzes von Bestandskunden machen kann. Es gibt nicht diesen roten Faden bisher im Markt, der es einfach macht, Online-Händlern dabei zu helfen, eine Marke aufzubauen. Alle Online-Händler, alle Unternehmer, die sich darauf fokussiert haben die letzten Monate, die werden 10-mal effizienter sein, die werden 10-mal schneller sein. Jeder, der weiß, wie das funktioniert, hat einen Wettbewerbsvorteil aktuell. Es wird noch mehr Insolvenzen geben. Jedes Mal, wenn ich auf LinkedIn gehe, bekomme ich so einen neuen LinkedIn-Post. Ja, wir sind jetzt auch insolvent. Wenn du deinen Onlineshop auf das nächste Level bringen willst, dann bist du hier im Ecom Secrets Podcast genau richtig. Denn ich lüfte die Geheimnisse und Insider-Informationen der erfolgreichsten B2C-Brands, sodass du mehr Wachstum und Gewinn mit deinem Onlineshop erzielst und vor allen Dingen dir eine erfolgreiche Marke aufbaust. Ich habe die letzten Jahre, also ich mache jetzt Ecom seit ungefähr 10 Jahren, und ich habe festgestellt, es gibt so zwei große Probleme im Markt, in der ganzen E-Commerce-Bubble. Es fehlt so dieser komplette rote Faden, wie man eigentlich eine starke E-Commerce-Marke aufbaut, die auch groß ist, ja, die vielleicht sogar 8-stellige Umsätze macht pro Jahr. Und ich habe so die letzten Jahre zwei Hauptprobleme entdeckt. Das erste ist, es sind voll viele irgendwelche Weisheiten, in Anführungszeichen, im Internet von irgendwelchen Leuten, die die Theorien haben oder die vielleicht mal Erfahrungen gemacht haben in so einer Nische mit einem eigenen Online-Shop vielleicht oder halt irgendwie Wissen aus den USA haben. Und ich habe so erkannt, dass da halt teilweise auch viel Falschinformationen herrschen. Und ich meine, wir Menschen, wir sind alle so, wenn es irgendwas Neues gibt, das ist immer super interessant. Und viele haben so dieses Shiny Object Syndrome. Mhm. Vielleicht kennst du das auch. Bei mir ist so gewesen zum Glück, dass wenn irgendwas Neues aufpoppt, neuer Trend oder damals war es TikTok, so TikTok-Ads war neu und haben alle gesagt, boah krass, das ist das Facebook wie vor 8 Jahren, günstige CPMs und so. Alle stürzen sich drauf und es wird gesagt, so das ist der nächste heilige Gral, viel besser als Facebook oder Meta zum Beispiel. Und alle stürzen sich drauf und irgendeiner macht einen Online-Kurs drüber und gib ihm, so. Die Konsequenz daraus ist aber oft, dass das nicht so richtig für jeden funktioniert. Vielleicht funktioniert es so für eine Art von Produkt oder für eine Art von Online-Shop, aber halt nicht für jeden. Und die Konsequenz daraus ist, dass das viele ausprobieren, Zeit damit verschwenden, Geld damit verschwenden. Also es ist ja nicht nur, dass man Marketingbudget drauf eingibt und vielleicht verbrennt, ja, haben sicherlich viele gemacht, aber auch dann irgendwelchen Leuten viel Geld geben, ohne dass es halt auf Daten basiert, sondern halt irgendwie mal entwickelt wurde. Vielleicht hat man es in den USA gesehen, vielleicht hat man einen Online-Kurs gesehen, hat es in Deutschland, nach Deutschland gebracht. Was in den USA funktioniert, heißt nicht, dass es auch in Deutschland funktioniert. Und so ist halt die große Konsequenz mit diesen Shiny Objects, dass man Zeit verliert, Fokus verliert, vielleicht auch weniger davon macht, was eigentlich funktioniert hat bisher, wenn man Bock hat, was Neues, was Aufregendes zu machen. Aber eine Firma erfolgreich zu machen, das ist ab einem gewissen Punkt irgendwie langweilig. Weil du musst halt das machen, was dich halt erfolgreich macht. Und das sind dann manchmal dann auch einfach nur die Basics. Und das Zweite ist, wenn man so wächst als Online-Shop, also wenn man sich eine Marke aufbaut, dann hat man ja viele Fragen im Kopf und viele Herausforderungen. Wie zum Beispiel, hey, was ist eigentlich die richtige Strategie für mich? So, ich verkaufe jetzt vielleicht Klamotten. Die Strategie hier unterscheidet sich anders zu, keine Ahnung, einem Glas, was ich verkaufen will, oder Beauty-Produkte. Muss man ja anders vermarkten. Ja. So. Oder wann stellt man überhaupt Mitarbeiter ein? So, was brauche ich für Mitarbeiter? Wie mache ich das überhaupt? Soll ich zu einer Agentur gehen? Mhm. Soll ich ein Inhouse-Team aufbauen? Viele Fragezeichen. Ja. Und so habe ich halt festgestellt, es gibt nicht diesen roten Faden bisher im Markt, der es einfach macht, Online-Händlern dabei zu helfen, eine Marke aufzubauen. So, und die Probleme habe ich halt erkannt die letzten Jahre. Also ich mache das Ganze schon eine Weile. Also ich habe eine Agentur, E-Com-House, seit knapp 5 Jahren. Und da machen wir halt jeden Tag Ads, ja, für Online-Händler. Für große, für kleine. Und durch diese ganze Erfahrung, also musst dir vorstellen, ich hatte meinen ersten Online-Shop irgendwie vor 10 Jahren oder so. Ich habe da so Schmuck verkauft und teilweise so T-Shirts mit so witzigen Sprüchen drauf. Anyway, durch diese ganze Zusammenarbeit mit diesen ganzen Online-Shops, musst du dir vorstellen, haben wir so viele Daten. Ja? Wir arbeiten direkt mit Meta zusammen, als einer der wenigen Meta-Business-Partner. Und wir sehen halt durch diese ganzen Ad-Accounts, wir haben ja hunderte Ad-Accounts, wir haben, glaube ich, jetzt in Summe über 450 Kunden betreut, haben wir eine Datengrundlage, die die wenigsten halt haben auf diesem Planeten. Das heißt, wir sehen halt, was funktioniert bei Supplements, was funktioniert bei Beauty-Artikeln, was funktioniert bei Klamotten, bei Schmuck, was auch immer. Und aus dieser Datengrundlage kann man halt, das kannst du dir vorstellen, viel bessere Entscheidungen treffen, als wenn man nur so aufs Bauchgefühl hört.
100%.
Und so eine Idee hat. Lass doch mal das ausprobieren, das könnte ja erfolgreich sein. Ja. Und das ist, glaube ich, so der große Unterschied, weil wir einfach diesen Wissensschatz haben aus Daten. Und alles, was wir daraus entwickelt haben, basiert halt auf Daten. Und das ist halt der große Unterschied. Und ich glaube fest daran, dass man viel bessere Entscheidungen treffen kann, wenn man das datenbasiert macht und nicht irgendwie nach Bauchgefühl und emotional. Und das ist so der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe.
Mega. Wie hast du es geschafft, in deinem Daily Business trotzdem dieses Buch zu schreiben?
Wie habe ich es geschafft, in meinem Daily Business ein Buch zu schreiben? Ganz einfach. Ich habe witzigerweise das, was in dem Buch steht, selber angewandt. In dem Buch geht es viel über Systeme. Können wir nachher vielleicht nochmal im Detail drüber sprechen.
Gerne.
Aber ich habe das natürlich, also walk the talk, ich habe es natürlich bei mir selber auch angewandt. Und wir sind jetzt heute, ich habe ein Team von knapp 40 Mitarbeitern mittlerweile. Durch diese Systeme, Prozesse, Mitarbeiter, Standardisierungen und sowas, habe ich mich natürlich als Geschäftsführer bei uns so aus diesem Daily Business, aus dem Operativen rausnehmen können, ja, und dann dieses Buch zum Beispiel geschrieben, ja. Das sah dann so aus, dass ich meine Kalendereinträge am Nachmittag habe ich immer Maker-Time, manche sagen auch Focus-Time zum Beispiel, und die Zeit ist halt heilig, da sind dann keine Calls, da ist dann kein, weiß ich nicht, Mitarbeitergespräch oder irgendwas, sondern da ist einfach Fokuszeit und da investiere ich halt meine Zeit in zum Beispiel jetzt das Buch, was ich da geschrieben habe. Und das bringt halt die Firma am meisten weiter, als dass ich jetzt irgendwie in Ad-Accounts rumklicke und irgendwelche E-Mails schreibe oder sowas. Das heißt, das gilt halt natürlich für jeden Unternehmer. Es muss der Punkt kommen, wo man sich als Unternehmer irgendwann rausziehen kann und an der Firma zu arbeiten, nicht mehr alles selber zu machen, weil dann ist man eigentlich nur ein Selbstständiger.
Was denkst du, wie wird die E-Commerce-Welt 2025 aussehen?
Also ich glaube, ich sag dir, was ich glaube. Das Erste ist, es wird noch mehr Insolvenzen geben. Ich habe die letzten 2 Jahre den Markt sehr gut beobachtet. Wir haben aktuell, Stand heute, also wir haben jetzt Januar 2025, die höchste Insolvenzenquote in Deutschland bei Unternehmen seit 20 Jahren. Das ist dem geschuldet, dass wir politische Anspannungen haben, wir haben teilweise Kriege, wir haben Regierungsthemen, wir hatten Inflation, diverse Sachen. Das hat dazu geführt, dass halt die Menschen teilweise auch mehr auf ihr Geld achten müssen, ganz logisch. Und viele Unternehmen hat es tatsächlich erwischt. Ich habe das Feeling gerade, jedes Mal, wenn ich auf LinkedIn gehe, fast jede Woche bekomme ich so einen neuen LinkedIn-Post, ja, wir sind jetzt auch insolvent. So, ist irgendwie zum Trend geworden auf LinkedIn, habe ich das Gefühl. Das heißt, meine Hypothese ist, dass es dieses Jahr noch mehr davon gibt, weil wir sind noch nicht über dem Berg, um ehrlich zu sein. Was daraus resultiert ist, es wird viele Verlierer auch geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite aber auch einige Gewinner, weil jetzt ist es halt so, der Markt klingt vielleicht ein bisschen hart, aber er bereinigt sich gerade von alleine. Und alle, die vorher vielleicht nicht so ein gutes Fundament aufgebaut haben, die vielleicht keine Marke aufgebaut haben, die vielleicht nicht so gut ihre Finanzen unter Kontrolle haben, die vielleicht immer so auf dieser, wie sagt man, Messerschneide gewirtschaftet haben, da hat es halt den einen oder anderen jetzt leider erwischt. Auf der anderen Seite, die Brands, die das alle haben, die smart waren, die haben jetzt halt die größte Opportunity, um weiter Marktanteile abzugreifen. Ich sehe es ja auch bei uns bei Ecomhouse selber. Wir sind auch trotz dieser Situation weiter gewachsen, weil wir immer noch weiter mehr in Marketing investieren konnten, weil wir halt nicht auf, wie sagt man, Messerschneide investiert haben, sondern halt ein gutes Puffer hatten und so. Und das ist halt dieses Jahr noch wichtiger als die letzten Jahre. Also das ist so ein Punkt, okay? Der zweite Punkt wird sein, künstliche Intelligenz. Also war die letzten 2 Jahre schon in jedermanns Munde. Ich habe so das Gefühl, jeder kennt KI, jeder will KI, die wenigsten nutzen es und noch weniger wissen, wie es eigentlich richtig funktioniert. Also
das ist der schwierigste Punkt.
Allein wenn man das richtige prompten, muss man ja auch lernen. Und meine Hypothese ist, dass dieses KI-Feld, das entwickelt sich ja so schnell weiter. Das ist ja ein also wenn du dir ChatGPT anschaust vor einem Jahr, denkst du, Gott, wie konnten wir damit arbeiten? Und heute ist es halt einfach geisteskrank. Und ich glaube, dass dieser Zeitframe immer kürzer wird, bis, also die Verbesserung der KI. Ja. Und alle Leute, alle Online-Händler, alle Unternehmer, die sich darauf fokussiert haben die letzten Monate und auch vor allen Dingen fokussieren jetzt die nächsten 12 Monate, die werden 10-mal effizienter sein, die werden 10-mal schneller sein, die werden vielleicht auch 10-mal günstiger sein, weil man kann mit generativer KI auch Content generieren. Man braucht vielleicht nicht mehr das Model-Shooting an der Côte d'Azur, um krasse Lifestyle-Bilder zu machen, sondern man kann halt einfach in Flux-AI reingehen und sich das prompten. Jeder, der weiß, wie das funktioniert, hat halt einen Wettbewerbsvorteil aktuell. Und ich glaube, dass das noch ein richtiger Hebel wird dieses Jahr. Mhm. Was glaube ich noch? Ich sehe, dass die Menschen, also die eigentlich, die sie Produkte kaufen, die Konsumenten, finanziellen Druck haben. Das heißt, Kosten sind gestiegen. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt mit der Inflation. Die ist jetzt zum Glück rückläufig geworden. Aber trotzdem ist alles teurer geworden. Und das sorgt natürlich dafür, dass die Leute eher aufs Geld schauen. Das heißt, es wird halt nicht mehr eingekauft bei jedem 0815-Shop oder so, sondern die Menschen tendieren dann eher dazu, dort einzukaufen, was sie vielleicht schon kennen, wo sie wissen, die Qualität ist gut und wo sie auch schon Vertrauen haben, also zum Beispiel eine Marke. Und das ist natürlich auf der anderen Seite wieder eine große Chance für jeden Online-Shop, der sich in Richtung Marke entwickelt und nicht einfach 0815 Produkte verkauft. Und das Letzte, was ich prognostiziere, ist, das ist eigentlich jedes Jahr, Ads werden immer teurer. Ja? Es werden immer mehr Marketer auf den Plattformen. Der CPM, also das, was man zahlt für 1000 Mal Werbeeinblendungen, wird jedes Jahr teurer. Ich kann euch die Statistiken zeigen.
Warum?
Weil es immer mehr Leute auf der Plattform gibt. Also wenn man sich überlegt, wie Social Media Geld verdient, das ist ja einfach nur durch Werbung. Das heißt, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, die verdienen ja durch Werbung. Ja, der Content ist ja for free, kann ja jeder draufgehen. So, die wollen natürlich wachsen. Ja, die haben Investoren da drin. Ich selber bin investiert bei Meta und diversen Plattformen. Die wollen ja, dass erwirtschaftet wird. So. Und es funktioniert natürlich nur durch die Einnahmen der Werbetreibenden, wie viele Online-Händler, wie ich. Ja, Leute, die aktiv Geld ausgeben und ihre Ads platzieren. So, das ist ein Faktor. Der zweite Faktor ist, jeden Tag kommen neue Advertiser dazu. Ja, ich meine, jeden Tag kommen neue Online-Shops, neue Unternehmungen, ganz viele Leute, die auch ihre Ads da schalten wollen. Und am Ende des Tages ist Social Media wie eBay, ist halt so eine Auktionsplattform. Und der beste Advertiser bekommt den besten Werbeplatz. So, und das ist halt die Realität. Das bedeutet, es wird immer weniger Spielraum geben für schlechte oder durchschnittliche Arbeit. Was meine ich damit? Durchschnittliche Ads oder schlechte Ads werden nicht keine Chance mehr haben. Das heißt, man muss exzellent werden in dem, was man tut.
Was ist eine schlechte Ad?
Eine schlechte Ad ist, spricht die Zielgruppe nicht an, baut kein Vertrauen auf, beweist nicht, was man so behauptet in dieser Ad, keine klare Botschaft, also einfach komplett am Ziel vorbeigeschossen und du glaubst nicht, wie viele Ads da draußen so gibt, ja?
Doch, glaube ich.
Ich habe in meinem Buch geschrieben, wie viel Ads man eigentlich täglich sieht und es herrscht auch in Tausende, und es herrscht so eine gewisse Banner-Blindness, weil wir gewöhnen uns an Ads und deswegen sehen wir Ads dann irgendwann nicht mehr. Du musst da halt rausstechen. So, das heißt, es braucht eine gewisse Art von Skill, von Fähigkeit und Wissen, ja? Wenn man das nicht hat, dann wird es schwierig.
Du hast ja einen Launch-Trailer gedreht.
Yes.
Ja? Kannst du uns ein bisschen Kontext dazu geben?
Yes, kann ich auf jeden Fall. Und vielleicht können wir auch gleich ein bisschen was einblenden. Ich habe bei meinem ersten Buch auch schon einen Launch-Trailer gehabt. Und jetzt beim zweiten wollten wir was richtig Witziges machen. Ja? Wir wollten was machen, was die E-Commerce-Szene so noch nicht gesehen hat. Wir wollten was Einzigartiges machen. Und ich wollte halt so mit dieser Emotion Humor spielen. Also ich wollte, dass die Leute, die es anschauen, lachen.
Ja.
Ich wollte dieses positive Feeling auskitzeln. Und wir hatten dann eine Idee, die richtig einzigartig ist. Ich will es nicht spoilern, vielleicht können wir nachher so ein paar Szenen einblenden.
Vielleicht.
Ich wollte halt was machen, wo die Leute zum einen sich wiedererkennen. Das heißt, wir haben ganz viele so Inside-Jokes drin, ne, für Online-Händler. So die ganzen Painpoints, die ein Online-Händler hat, aber dann halt auch so Sachen wie, Also ein kleiner Spoiler, es geht so um einen E-Com-Himmel und da gibt es den E-Com-Cheeses. Und im E-Com-Himmel ist halt alles geil. Es gibt halt so unlimitiertes Werbebudget. So, es gibt halt so 1 Cent Einkaufspreise für jedes Produkt. Oder es gibt so Same-Second-Delivery. Also du kaufst es quasi und hast sofort beim Kunden zu Hause. Also lauter geile Sachen. Und wir wollten das halt richtig smart, also richtig witzig verpacken in der Story. Und dann haben wir halt diesen E-Com-Himmel erfunden. Und ich sterbe in diesem Video tatsächlich. Also fast. Ich habe eine Nahtoderfahrung. So A-B-Testing fürs Jenseits haben wir das genannt in dem Clip. Und da sind halt sau viele Inside-Jokes drin. Und ich glaube, dass das richtig, richtig knallt. Ja.
Genial. Was hat es denn eigentlich mit den drei Archetypen auf sich?
Okay, ja, die drei Archetypen. In dem Clip ist es so, dass wir drei, also ich habe über die Jahre so drei Typen an E-Commerce-Foundern, Gründern quasi kennengelernt. So, es gibt so den einen, das ist so der Junge, so 18, 19, 20, der Dropshipping-Rambo, der irgendwie mit seinem gemieteten Lambo da in Dubai, mit so Dubai-Kulisse dahinter irgendwie quasi halt posiert. Und das sind dann oft so Leute, ich will jetzt hier niemanden bashen, ja, aber ich fand es witzig für den Trailer. Das sind so Leute, die haben irgendwie mal so ein Winning-Product auf Alibaba gefunden, haben das dann halt skaliert, haben so 1-2 Millionen gemacht und dann ist das Produkt so wieder abgeflaut, weil halt jeder Dropshipper das dann kopiert hat und dann funktioniert es halt nicht mehr. Und dann haben sie aber Kurse verkauft, also Coachings verkauft, wie andere es auch machen können. Typische Journey. Der zweite Charakter ist, wir hatten den genannt, der Pleite-Philipp. Der Pleite-Philipp, der ist so Anfang, Mitte 30. Der macht Umsatz, ja, der macht 2-3 Millionen im Jahr mit seinem Online-Shop, sieht cool aus, alles gut. Aber der hat es nie geschafft, irgendwie Prozesse einzubauen oder ein Team aufzubauen. Er macht alles alleine. Oder hat so vielleicht 1-2 Freelancer, die Kundensupport machen. Aber der macht meistens alles alleine. Und das ist so ein Charakter, der testet zum Beispiel jedes Video, macht er so verschiedene Hooks am Anfang und testet dann irgendwie so 73 Varianten in der Hoffnung, dass irgendeine Hook halt zieht. Ich arbeite ja mit so vielen Online-Händlern und da habe ich den Charakter voll oft gesehen. So, der Umsatz ist zwar da, aber wenn man das runterrechnet auf den Profit, dann arbeitet der halt für 2,50 Euro Stundenlohn. So, und das ist so dieser Pleite-Philipp. Genau, und der dritte Archetyp, wir haben ihn liebevoll Mittelstandsmanfred genannt.
Süß.
Der Mittelstandsmanfred, der ist so der typische Verkäufer, so der typische Oldschool-Verkäufer. Ja? Der verkauft seine Produkte über HSE, also Home Shopping Europe, über TV. Ja, so diese Sachen, die dann irgendwie Late Night an Hausfrauen ausgestrahlt werden. Wenn du jetzt kaufst, dann bekommst du noch dieses Produkt gratis obendrauf. Und wenn du in den nächsten 15 Minuten bestellst, dann sparst du nochmal 20%. Oh, ich sehe gerade, der Philipp hat bestellt und hier der so und so hat bestellt. Wir haben nur noch 3 auf Lager. Also richtig so Direct Response. Und er ist halt ein Charakter, der hat seinen Online-Shop auf Shopware. So ein ultra, auch kein, also kein Bashing hier an Software. Es ist halt kein Shopify, ja. Und wir haben so festgestellt, die haben dann oft so einen Online-Shop, der hat irgendwie 100, 200.000 Euro in der Entwicklung gekostet auf Shopware, konvertiert aber richtig scheiße, so mit 1,1%. So. Und in dem Clip, in dem Trailer ist halt so, dass dann der Mittelstandsmanfred, der hat halt Angst, auf Shopify zu wechseln, weil er denkt, seine Conversion Rate, die eh schon scheiße ist von 1,1%, droppt dann halt auf 1% und checkt halt einfach gar nichts. Und das ist so die dritte große Kategorie. Die sind gar nicht, wie sagt man, gar nicht unerfolgreich. Also die machen dann oft auch schon achtstellig und mehrfach achtstellig, aber sind halt so richtig so oldschool. Und das sind so die drei Archetypen, die wir in dem Trailer halt in Form von solchen Statuen im Himmel dargestellt haben.
Witzig. Du hast jetzt unglaublich viel über das Drehbuch erzählt. Mhm. Was gehört denn eigentlich zu so einer Produktion sonst noch so dazu?
Ja, also, das war so, wir haben zuerst die Big Idea für diesen Trailer halt gemacht, mit diesem E-Com-Cheeses und dem E-Com-Himmel. Als das Script fertig war, also zuerst wurde das Script geschrieben für die Ad, haben wir, das war Mitte Dezember, da bin ich nach Köln geflogen. Und da hatte ich 2 Tage Videodreh. So, an dem ersten Tag von dem Videodreh waren wir in so einem Office, so richtig schick und geil. Und da haben wir diese ganzen Szenen gedreht, wie ich halt das Buch schreibe. So, stehe ich in der Küche und schreibe, während ein Kaffee rausläuft. Oder ich arbeite dann mit den ganzen Gründern, mit den E-Com-Gründern, so Handshake. Und dann zeige ich denen die Strategien und das System und alles. Und das war so der erste Tag. Wir hatten ganze Kameramann, Kameracrew, Soundtechnik, alles dabei. Make-up. Das war das erste Mal, dass ich in meinem Leben geschminkt worden bin, ja, mit irgendwelchen Concealern und irgendwie so Sachen fürs Gesicht. Es war mir ein bisschen unangenehm, aber da muss man halt durch.
Hast du dich ein bisschen jetzt nachempfinden können, wie Frauen sich fühlen?
Ja, also ich würde mich nicht schminken, ist ja voll aufwendig. Also.
Brauchst du auch nicht.
Danke. Und das war so Tag 1. Und am zweiten Tag, der Tag war ein bisschen intensiver. Da haben wir, ich weiß nicht, wie viele Stunden gedreht, bis nachts um 10 oder 10:30 oder so. Da waren wir in einem Greenscreen-Studio. Ja, vielleicht können wir das auch irgendwo einblenden gerade. Und bei diesem Greenscreen-Studio, da werden halt professionelle Produktionen gemacht, so TV-Serien und solche Sachen. War das erste Mal, dass ich in so einem Greenscreen-Studio war. Und wir waren in diesem Studio, weil wir halt natürlich diesen ganzen Himmel, den haben wir mit CGI gemacht. Weil wir können natürlich nicht im Himmel drehen. Natürlich. Und dann haben wir das alles mit Greenscreen gemacht, hatten aber halt so ein paar Sachen da, die halt real waren. Also zum Beispiel am Anfang von dem Clip, wo ich so erschlagen werde von diesen ganzen Kartons und von diesem Regal, das war alles echt. Ja, also die sind auch echt auf mich runtergefallen. Da gab es auch ein paar Outtakes, wo dann die Kartons so in mein Gesicht reingefallen sind und sowas. Und genau, wir waren da in diesem Studio, auch wieder komplette Crew, auch wieder Haare, Make-up. Ich habe dann, das ist eigentlich schon fast peinlich, ich hatte dann auch wieder Haare, Make-up gemacht bekommen. Und die Person, die mir das dann, die mich halt da geschminkt hat, die hat gesagt so, hey, mit deinen Augenbrauen, du musst da so, wie nennt man das?
I love it.
Wie, halt Concealer
sind,
oder
nein,
so?
Nein, nee. Nein, das sind so richtige Augenbrauen, so wie Wimperntusche, aber für Augenbrauen, wo so kleine Härchen noch mit drin waren. Das fand ich ja das Crazy Stuff.
Genau das. Und dann hat die das halt so reingemacht und dachte so, okay, muss das wirklich sein? Aber sie hat ja gemeint, okay, das macht dann deine Augenbrauen nochmal fülliger und das ist gut. Und dann hat sie mir dieses Ding geschenkt.
Ich hab's gesehen.
Ich hab das zu Hause. Ich trau mich nicht, das jetzt anzuwenden, aber naja, anyway, war eine witzige Story an der Stelle. Auf jeden Fall, wir hatten da dann halt auch professionelle Schauspieler dabei. Das war so geisteskrank, die konnten halt das ganze Skript und das Skript sind halt so wirklich 3 Minuten sprechen, konnten die komplett auswendig. Mhm. Also es war halt mega professionell, hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben, also die meisten waren sogar so One-Shot-Takes, also die haben wir aufgenommen, beim ersten Shot hat schon gepasst und alles. Und das war eine richtig geile Erfahrung, also auch nochmal großes Lob an alle, die da mitgearbeitet haben, war richtig geil. Und ja, so ist dieser Trailer entstanden.
Würdest du es nochmal machen?
Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen.
Cool. Also würdest du es auch jedem empfehlen?
Jeder, der das Kleingeld hat, also ich kann euch sagen, der Trailer lag im mittleren 5-stelligen Bereich netto.
Whee!
Das muss man natürlich dann auch erstmal investieren können, aber ja, wenn man die Mittel hat, auf jeden Fall.
Zurück zum Buch.
Ja.
Wie löst denn eigentlich dieses Buch die Hauptprobleme, die du vorhin auch angesprochen hast?
Yes, sehr, sehr gute Frage. Also ich gehe da mal ein bisschen tiefer drauf ein. Dieses Buch löst diese Probleme. Also wir haben ja diese große Datengrundlage. Das habe ich ja gesagt. Wir haben, ich glaube, auf Meta über 300 Millionen Euro ausgegeben. Immens geisteskrank große Summe. Und aus diesen ganzen Daten, die daraus entsteht, wenn man so viel Geld in einen Kanal investiert, in Werbung, dann siehst du ja, was funktioniert. Und wir haben einfach die letzten 5 Jahre, oder ich bin ja schon seit 10 Jahren dabei, aber jetzt speziell die letzten 5 Jahre hergenommen und haben über die Jahre gemerkt, okay, das funktioniert nicht, das funktioniert für diese Nische, das funktioniert hier nicht. Das heißt, wir haben über die Jahre aus diesen Daten erkannt, was halt klappt und was nicht. So, was haben wir dann gemacht? Wir haben daraus Systeme entwickelt. Und aus diesen ganzen Systemen haben wir quasi die 10-Millionen-Formel gemacht. So ist auch der Titel des Buches, also die 10-Millionen-Formel. Wenn man das jetzt runterbricht, haben wir quasi 5 Systeme. Ja, das bedeutet, wenn du jetzt so einen chaotischen 7-stelligen Online-Shop hast, wo du vielleicht vieles selber machst, die Ads selber launchst, E-Mail-Marketing, also du bist einfach krass eingespannt als Gründer, willst aber halt so einer 8-stelligen Marke, die profitabel ist, die wo von den Kunden geliebt wird, die sich von der Konkurrenz unterscheidet, dann haben wir gemerkt, es braucht 5 Systeme. Diese 5 Stufen, wenn man so will. Die erste Stufe ist die skalierbare Neukundengewinnung. Ja, viele schalten halt Ads, primär auf Meta, und kommen irgendwann an den Punkt, wo man für den Neukunde wo der Preis für einen Neukunde so hoch ist, dass es irgendwann sich nicht mehr lohnt. So, dann sind die Ads nicht mehr skalierbar, ist es irgendwie nicht mehr so profitabel und dann erreichen die so ein Umsatzplateau. Und der Trick ist quasi, und das lernt man halt eben in diesem Buch, die Neukundengewinnung skalierbar zu machen. Jetzt stell dir vor, du hast es so aufgebaut, dass du trotz Erhöhung deiner Werbeausgaben, also dein Ad-Spend, immer noch profitabel Neukunden gewinnen kannst. Weil das ist ja, was alle achtstelligen Marken hinbekommen haben. Die können einfach das Budget hochfahren und bleiben trotzdem profitabel. Da strugglen halt viele, die das nicht haben, dieses System. So, das zweite System ist Backend-Marketing. So, was heißt Backend-Marketing? Du gewinnst ja als Gründer die ganze Zeit Neukunden. Ja, das ist die erste Phase, das erste System. Im zweiten System nutzen wir die Kunden und binden sie an die Marke. Das heißt, wir machen aus den Neukunden, machen wir glückliche Raving Fans, wenn man so will. Das heißt, wir haben ein System entwickelt, wo diese Kunden immer wieder kommen. Das heißt, die kaufen weitere Produkte, die kaufen neue Produkte. Die treten vielleicht der Kunden-Community bei oder sowas. Werden halt richtig loyaler Fan, empfehlen das am besten auch zu ihren Freunden. Und die wenigsten wissen, dass man teilweise bis zu 40% des Umsatzes von Bestandskunden machen kann. Und das Geniale dabei ist halt, wenn der Kunde schon mal gewonnen ist, dann vertraut er dir ja schon. Das heißt, du musst ihn nicht nochmal überzeugen und du musst nicht nochmal Geld in die Hand nehmen. Das heißt, das ist halt sehr, sehr profitables Marketing und die wenigsten machen das halt konsequent. Mhm. Das ist so das zweite System. Dann das dritte System ist, viele Gründer kommen halt an den Punkt, wenn sie diese Neukundenakquise durchgespielt haben, dass sie halt so Mädchen für alles sind. Das ist so der typische Pleite-Philipp. Ja? Der arbeitet 16 Stunden am Tag, macht irgendwie alles, schneidet irgendwie die Videos, macht seine Meta-Ads alleine, kontrolliert die Zahlen und pipapo. Auf jeden Fall, das skaliert halt nicht. Ja? Das bringt einen vielleicht im E-Commerce so auf 1, 2, 3 Millionen im Jahr. Aber wenn man halt in Richtung 10, 20, 30 will, also ein bisschen ambitionierter ist, und es schaffen halt auch nur 1% aller Unternehmen in Deutschland, dann muss man sich hier verändern und es beginnt halt im Kopf. Das heißt, man sollte dann nicht mehr alles selber machen, sondern man sollte sich im Bestfall schlauere Menschen, talentiertere Menschen als sich selber finden, Experten in jedem Bereich, im Copywriting, im Editing, im Kundensupport, was auch immer. Man muss quasi ein Experten-Team aufbauen, sei es intern, sei es extern mit Agenturen. Es ist relativ wurscht, gibt es ein paar Sachen, die ich da im Buch erkläre, wann was sinnvoll ist. Aber es geht quasi darum, in der dritten Stufe, also das dritte System, ein Team aufzubauen. Ein Team von smarten Leuten, die dem Gründer die Arbeit abnehmen, sodass der Gründer sich mehr aus dem operativen Tagesgeschäft rausziehen kann, um die großen Hebel zu bewegen, wie zum Beispiel ein neues Produkt entwickeln oder an der Marke zu arbeiten. Und darum geht es quasi im dritten System, wie man das schafft. Dann kommen wir in das vierte System. Da geht es über Prozesse, Standardisierungen, Automatisierung, teilweise auch AI. Ja? Weil, wenn du eine Firma von 1 auf 10 bekommen willst, dann ist es halt so, dass du effizient sein musst. Ja? Jeder Handgriff, jeder Arbeitsschritt muss laufen, der muss rund laufen. Und am besten funktioniert das halt mit klaren Systemen und im Bestfall auch Automatisierungen. Man kann heute mit Zapier oder Make.com oder so, du kannst die geisteskrankesten Automatisierungen machen und so viel Zeit sparen. Das heißt, die talentierten Menschen, die du dann hast, die kannst du dann noch mehr leveragen, weil sie machen dann nur noch Arbeit in ihre Geniezone, wenn man so will. Und diese ganzen Monkey-Jobs, die kann man dann quasi automatisieren mit Zapier zum Beispiel. Also klare Prozesse, darum geht es im vierten System. Und jetzt kommt das Spannendste, und zwar das letzte, der fünfte Step. Und das macht das Buch halt ultra einzigartig. Da spricht eigentlich fast niemand drüber. Können wir, weil wir die Daten haben. Marktführerstrategie. So, wie bekomme ich jetzt meinen Online-Shop, der vielleicht jetzt gerade schon an der 10 Millionen Euro Marke kratzt, wie schaffe ich das, dass das jetzt die Nummer 1 wird? Wie schaffe ich es, dass die Kunden diese Marke lieben, dass die nicht dort einkaufen, weil das die billigsten Preise sind, sondern weil es halt die stärkste Marke ist, weil die vertrauen. Beispiel Apple, ja. Mhm. Es gibt faktisch viel günstigere Handys, teilweise besseres, Stats, also bessere Hardware. Trotzdem kaufen die Leute für 1,5, also 1.500 Euro, hier so ein iPhone, sind ultra happy und erzählen es allen ihren Freunden, weil es auch Status verleiht. Und darum geht es halt als Marke und als Marktführer. Du kommst an diesen Punkt und bist halt die unangefochtene Nummer 1. Und das erkläre ich halt in diesem fünften Kapitel oder in dieser fünften Stufe. Und jetzt gibt es noch ein Bonus-System, ein Bonus-Kapitel. Ich habe doch eingangs erwähnt KI, künstliche Intelligenz. Und ich selber, ich bin da halt echt tief drin. Ich mache das jetzt schon seit mehreren Jahren. Es gibt faktisch ein ganzes Bonuskapitel aus KI-Content, also nicht inhaltlichen Content, sondern wie man KI nutzt im Marketing und im E-Commerce, damit man von dieser großen Opportunity profitiert. Das bedeutet, ich erkläre da, wie man KI nutzt für Zielgruppenrecherche, wie man KI nutzt für Ad-Scripting. Das heißt, man braucht gar nicht mehr einen richtig teuren Copywriter, wenn man so will. AI für Content-Generierung. Du brauchst gar nicht mehr hier dieses große Shooting-Team. Ich war früher mal so Fotoassistent. Ferien hatte, habe ich gearbeitet als Fotoassistent. Wir waren da an der Côte d'Azur, wir waren in Portugal mit Models und wir haben da geshootet. So ein Shooting kostet locker 100.000 Euro, wenn du es fett machst. Mit KI kannst du das in 10 Minuten am Rechner machen, wenn du weißt, wie es geht. Oder auch Zahlen auswerten. Ja, was sagen mir jetzt diese ganzen Daten und diese Zahlen? Ja, was ist das beste Produkt für die Neukundenakquise? Was ist vielleicht die Empfehlung, wenn diese Metrik so und so aussieht? Die KI ist schlau, man kann die auch sogar für Analysezwecke einsetzen. Und das ist quasi ein komplettes Bonuskapitel nur über KI. Und das ist halt schon sehr, sehr geil. Ich habe das Buch halt so geschrieben, also es kommt halt alles aus meinem Leben, aus meiner Erfahrung. Und ich habe das Buch so geschrieben, dass es ein Mix ist aus Fachliteratur, also ganz konkret, wie muss man die Sachen machen? Wirklich so fucking viel Value drin. Das war so mein persönlicher Anspruch, dass du das Buch liest und du weißt dann einfach, wie es geht. Ja. Und das gemischt mit Stories aus meinem Leben. Das heißt, persönliche Stories, Stories aus der Zusammenarbeit in unserer Agentur mit vielen E-Com-Foundern, weil ich arbeite ja mit vielen Gründern zusammen. Ja. Und das ist gepackt in 352 Seiten, also echt ein fetter Schinken, aber richtig geil und ich bin so geisteskrank gespannt auf das ganze Feedback und steckt sehr viel Herzblut drin.
Und bist auch ein bisschen stolz?
Ich bin fucking stolz, ja.
Danke für deinen Mehrwert, Daniel.
Ja, danke für die guten Fragen.